Mein Titel heißt heute Morgen die Schuhe von Mose. Vielleicht habt ihr schon erahnt durch den Fotos, das ich geschickt habe. Und in Bethel, Richard Gordon hat eine sehr inspirierende Botschaft darüber geredet. Und Kerstin wird ihre Nuancen dazu tun in diesem Predigt, weil es mich so begeistert hat. Weil es eine Auswirkung hatte in mein Leben und auch in Christians, und das werden wir später erfahren. So, wir gehen gleich zu 2. Mose 3 und bitte bleib in diesem Kapitel heute Morgen. Wir fangen an. Mose hütete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Einmal trieb er die Herde tief in die Wüste hinein und kam an den Horeb, den Berg Gottes, auch Berg Sinai genannt. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch loderte. Mose sah, dass der Busch brannte, aber von den Flammen nicht verzehrt wurde. Eine kleine Aufgabe heute Morgen. Es geht um Mose und es geht um mich. So, wenn du das jetzt gerade mir nachsagst, es geht um Mose und es geht um mich alle zusammen. 1, 2, 3. Es geht um Mose und es geht um mich heute Morgen. Dann wirst du empfangen, was Gott besonders für dich hat. Und zwar, er sah genau hin. Das ist der erste Punkt, der erste Hinweis. Mose sah genau hin und war fasziniert. Er war in seiner gewohnten Umgebung beim Arbeiten und erlebte dort eine Visitation Gottes. Es ist nicht etwas Besonderes passiert. Er war bei der Arbeit und er hat Gott erlebt. Du wirst persönlich unterbrochen von Gott. Und das ist nicht immer bequem oder passend. Und vielleicht könnte ein oder zwei jemand eine Geschichte davon erzählen und sagen, ich verstehe, was du meinst. Plötzlich Gott unterbricht meinen Alltag und es passt mir gerade nicht. Plötzlich erwartet er etwas von mir, wo ich schon den Plan ausgedacht habe, vorbereitet habe, akribisch Zeit genommen habe. Und dann sagt er, wir machen das anders. Und das war sehr ähnlich beim Mose. Mose hütet die Herde und Gott unterbrach seinen Alltag. Das Timing oder was du gerade tust, ist manchmal ungünstig für dich, aber dennoch sehr günstig für Gott. Wie wirst du reagieren? Meine Frage einfach heute Morgen, musst du es nicht beantworten, vielleicht wirst du es aufschreiben. Wie würde ich reagieren? Und dann geht es weiter in Vers 3. Warum verbrennt der Dornbusch nicht, fragte sich Mose. Diese außergewöhnliche Erscheinung muss ich mir aus der Nähe ansehen. Und jetzt kommt der zweite oder dritte Hinweis heute Morgen. Mose sah genau hin. Manche sind in einem Raum, wo wir Gott am Wirken spüren. Sei es bei einem Heart-to-Heart, sei es bei einer Konferenz, wo du raufgehst, sei es bei einer besonderen Gemeinschaft, dass du erlebst. Du spürst Gottes Gegenwart und du bist hin und weg. Aber achte auf, wie Mose auf das Feuer reagiert und frage dich, wie reagiere ich auf Feuer, wenn ich das spüre? Und Gott kommt mit seiner Gegenwart manchmal echt wie eine feurige Durcheinander oder mit so einer Feuer und Leidenschaft, dass wir als Typ müssen erstmal schlucken und damit auseinandersetzen in dem Augenblick. Was ist das jetzt? Was macht das mit mir? Manchmal ist es für andere so durcheinander, wo er sagt, nee, das packe ich einfach nicht. Da werde ich ganz still und beobachten. Ich fliehe nicht, ich renne nicht weg, aber ich beobachte, was da vorne abläuft oder was mittendrin abläuft. Oder vielleicht sagst du, ungewiss ist es alles und es stellt mehr Fragen auf in mein Leben, Und du denkst eventuell, das passt nicht zu dem Gott, den ich kenne. Gott, ich habe dich so erlebt. Ich habe dich so erfahren. Ich bin dir immer so begegnet. Und jetzt auf einmal machst du jetzt, wo ich hier bin, etwas ganz anders. Und da habe ich Probleme, da klarzukommen. Bist du das wirklich, Gott? Weil ich dich so vorgestellt habe, weil ich dich so erlebt habe, weil du mich so berührt hast. Und jetzt auf einmal ist es ganz anders. Mose entschloss sich, auf Gott zu gehen. Er bewegte sich. Eine bewusste Handlung, dort zu sein, wo Gott ist. Nicht als Beobachter, sondern als Neugierige zu erfahren, warum dieser Busch nicht so abfackelt wie alles andere. Das macht keinen Sinn. Und aus der Neugier geht er dahin. Feuer muss man nicht erklären, aber es braucht eine Erwiderung. Stimmt's? Es sind so zweierlei Sachen, die eine natürliche Reaktion. Ich mache mehr Feuer, wenn ich etwas zu essen vorbereite draußen. Es schenkt mir Licht und Wärme. Die sind die guten Sachen. Die zweite Reaktion wäre, oh, es ist bedrohlich. Achtung, jetzt außer Kontrolle. Ich muss davon weggehen. Es ist unerklärbar. Und der meisten von uns rennen weg. Manche sind dann fasziniert. Ich kenne ein paar, die lieben Feuer. Also sie sind wirklich eingenommen von Feuer. Bis zum fast Anzünden sind die begeistert vom Feuer. Aber der Großteil des Menschen hat einen großen Respekt vom Feuer, weil die schon wissen, was Feuer eigentlich machen kann. Und die Reaktion, die richtige Reaktion ist, wenn es Gott ist, der das Feuer erzeugt, oder wenn das Gott ist, der in der Feuer ist, dann lauf zum Feuer, wie Mose es gemacht hat. Gott reagiert persönlich, wenn wir ihn achten und sehen, was er tut. Und das kennen wir aus Jakobus 4, 8, wo es steht, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das ist eine klare Aussage. Gott hat Erwartung auf uns. Er wünscht sich, dass wir reagieren. Und er wünscht sich, dass wir gut reagieren. Und dass wir auf ihn zugehen. Und Mose war nicht auf eine prophetische Konferenz in dieser Zeit. Er war an der Arbeit, im Feld, am Ackern. Und Jesus ist derjenige, der dich in deinem Alltag begleitet. Wer hat es jemals erlebt, dass Jesus in deinem Alltag dich begleitet hat? Ja, so gut. Und so soll es sein. Dein Gott geht mit dir. Und hier ist eine Aussage, die ich auf Leinwand, auf Beamer getan habe, weil es mir so angesprochen hat. Eine momentane Sichtweise auf den Heiligen Geist schränkt deine Erfahrung mit ihm ein. Eine momentane Sichtweise. Aber eine Beziehung ermöglicht es dir, mit ihm zu wandeln. So, du kannst von Menschen berührt sein, in einem Augenblick. Und es hält dich in dem Augenblick da, wo du dem Mensch begegnest und deine Meinung über diesen Mensch, deine, was du denkst, was du erwartest, was du gerade erlebst. Aber eine Persönlichkeit, Zeit zu nehmen mit einem Mensch, plötzlich das Spektrum wird größer und du merkst, boah, das hatte ich nie gewusst. Das wusste ich gar nicht. Das finde ich so stark. Und es ändert deine Sichtweise plötzlich, wie du den Mensch siehst. Aber so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Wir haben im Leib Christi Events, Gott zu spüren. Und das ist absolut nicht verkehrt. Aber wenn es nur da bleibt und nicht dich ermutigt, tiefer zu gehen in deinen Alltag. Ermutigt dich, dein Gott zu suchen, nicht für den Kitzel, nicht für den Augenblick, sondern eine begreifen, was er alles tun kann und wie er wirklich ist. Dann ist es nur ein Augenblick, eine Sichtweise. So, du kannst was mit Gott, dem Heiligen Geist, erleben, aber es sind leider nur Augenblicke. Bist du im Alltag aufmerksam auf Gottes Wirken? Und das ist meine Frage an dich heute Morgen. Bist du hellhörig, wach, die Wirken Gottes in deinem Alltag zu erleben? Es kann die kleinste Dinge sein, wisst ihr das? Und es kann dich so im tiefsten Inneren tatsächlich erschüttern, bewegen, zu Tränen berühren, weil du hast deinen Gott in dem Augenblick getroffen. Und wenn du es jemand anderen erzählen würdest, die würden dich anschauen und sagen, oh, nett. Weil es vielleicht nicht mit dem Feuerwerk war. Weil es nicht so eine große Geste war von Gott in manchen Menschens Augen. Aber für dich war es lebensverändernd. Es hat ein Shift gemacht in dein Leben. So, Beziehung wiederum lädt dich ein, mit Gott zu gehen und mehr zu erleben und das immer wieder, immer wieder, immer wieder. Der Tollste bei Gott ist, der kann dein BFF sein, immer und ewig. Und BFF ist Best Friends Forever. Der wird dich nicht verlassen. Er wird dich nicht verängstigen oder unsicher machen. Er wird dich nicht fallen lassen, sondern bleibt konstant. Vers 4. Als der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, rief er zu ihm aus dem Dornbusch zu: Mose! Mose! Ja, antwortete Mose, ich höre. Ich finde es so süß. Ja, ich höre. Krass, ich schaue diesen Busch an und ich rede mit einem Busch. Was denken anderen jetzt gerade? Ist egal. Ich habe jetzt gerade irgendwas gehört. Ich höre. Ja? Gott ruft Mose und Mose antwortet, er reagiert, er stellt sich demütig in dem Augenblick zur Verfügung. Nur indem, dass er gesagt hat, ich höre. Das ist der Augenblick, wo du erkennst Moses Herz. Ich bin bereit. Ich bin bereit, auf etwas Neues einzugehen. Ich habe nicht tagtäglich brennende Büsche, die zu mir sprechen. Ihr? Noch nicht. Und Mose ist aber bereit, in dem Augenblick es zu wagen und zu sagen, das ist was Echtes. Das ist was, was ich will. Und ich sage, ja, ich höre. Diese Haltung, wie Mose reagiert, erlaubt ihm, seinen Auftrag von Gott zu finden. So, es ist erst die Begegnung und dann kommt das Persönliche. Du rennst nicht auf, ich würde sagen, eine ganz berühmte Person. Du rennst nicht auf den zu, umarmst denen, sagst du, ich habe morgen Zeit auf einen Kaffee, wie wär's? Und die schauen dich so an, so wie kennen wir uns? Du würdest das nie machen. Du würdest erstmal dich vorstellen. Du würdest Zeit vielleicht nehmen, zuzuhören. Und so ist es so oft mit Gott. Wir brauchen eine Begegnung mit Gott. Und wir erwarten eine Begegnung. Wir haben eine Begegnung und dann laufen wir weg, weil wir haben die Begegnung gehabt. Das war schön. Das reichte aus. Und Gott steht da und sagt, hey, da ist noch mehr, es geht doch weiter. Und du sagst, ja, aber ich habe dich gespürt, das war wunderbar. Ciao, bis nächsten Mal. Und das ist nicht bei Mose. Der Begegnung verwandelt sich dann in was Persönliches. Und das ist der springende Punkt, was Gott uns auch heute Morgen verklicken möchte. Ich will dich nicht nur begegnen. Ich will was Persönliches mit dir haben, der keine andere hat. Demut öffnet die Türen zu Gottes Aufträgen. Und Vers 5, kommt nicht näher, befahl der Herr, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Gott ist bewusst, Mose würde sogar ins Busch wahrscheinlich reinfliehen. Ne, der wird da voll reingehen, weil er einfach merkt, das ist was Besonderes. Dass er, also ohne Gedanken, da ist er voll dabei. Und Gott sagt, halt, ich bin Gott. Hier ist heiliger Boden. Gott muss nicht einen Boden vorbereiten, damit es heilig ist. Wisst ihr das? Warum? Weil wenn er kommt, dann ist er heilig und alles andere ist dann auch heilig. Auch der Stuhl, auf dem du sitzt, ist heilig in dem Augenblick. Und Gott sagt zu Mose, stopp, ziehe deine Schuhe aus. Wenn du Gott begegnest, wird er den Schmutz abnehmen wollen von dir. Es symbolisiert, deine Vergangenheit hinter dir zu lassen. Es symbolisiert den Alltag oder alltägliche Dreck, die du erfährst, der färbt ab an dir von der Welt. Das ist, was es eigentlich symbolisiert. Für uns heute, so interpretiere ich das. Ziehst du deine Schuhe aus, es ist heilig Boden. Gott wird dich heiligen, wenn du auf ihn zugehst. Und Mose demütigt sich erneut. Und da siehst du dann jetzt schon seinen Charakter. Der hat es nicht nur einmal gemacht, er macht es das zweite Mal. In einem Augenblick und er ist demütig und er zieht die Schuhe aus. Erst verbal und nun durch die Handlung seine Schuhe abzulegen. Und es ist so wie eine Reinigung durch Gott, bevor etwas passiert in Moses Leben. Und was passiert? Sendung, eine Aussendung, ein Auftrag kommt. Aber was passiert vorher? Mose demütigt sich, er zieht die Schuhe aus, seine symbolisch altes Sein hinterzulassen und bereit zu sein, Gott zu begegnen und zu treffen, wo Gott ist, nicht wo du ihn haben möchtest. Das ist auch ein springender Punkt, ihr Lieben. Gott, ich stehe hier und ich erwarte. Aber bist du bereit zu fragen, Gott, wo bist du? Gott, wo bist du? Und wo du bist, da gehe ich hin. Gesandt sein von Gott braucht andere Schuhe. Es braucht einfach andere Schuhe. Ab Vers 6, dann sagt er, ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Jetzt kommt mehr Erklärung. Oh, der ist es. Der ist es in dem Busch? Meine Güte, ich bin nicht nur so auf ihn stürzen wollen. Ich habe mein Angesicht ihm gezeigt. Ich habe davon gehört. Gott offenbart sich als der Gott der Vorväter Mose. Und Mose reagiert mit der richtigen Respekt und Furcht des Herrn. Als Sterblicher erkennt Mose seine eigene Sündhaftigkeit in dem Augenblick. In der Gegenwart des Vollkommenheits. Wer hat es jemals erlebt, dass Gottes Gegenwart so stark war, dass du ihn erlebt hast in seiner Vollkommenheit, dass du plötzlich auf dich geschaut hast und hast gedacht, oh ja, Gott, ich meine das nicht böse, aber ich bin echt der kleine Wurm. Ja, die sind Momente, die sind kostbar, die sind nicht so oft. Aber wenn die kommen, dann merkst du, ich bin Mensch und du wahrlich, wahrlich bist Gott. Ich finde es interessant, wenn wir uns beugen. Viele von uns beugen uns nicht so. Wir beugen uns auf den Knie und wir machen nicht so. Sondern wir beugen uns und wir machen uns noch kleiner. Wir schauen auf den Boden, weil es einfach eine Haltung ist, der sagt, boah, du bist so groß, ich demütige mich gerade. Du bist wirklich der Allmächtige jetzt gerade. Es gibt Momente, wo wir auf unsere Knie sind und wir loben Gott und wir erheben unseren Anblick zu ihm. Aber das ist nicht so ein Moment. Es ist ein Moment des Ehrfurchts. Gott ist nicht nur dein Freund. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest. Wenn du in der Friendzone bleibst with God, dann bist du in Gefahr. Und man sagt Friendzone, weil es so beziehungsorientiert ist. Ne? Wenn ein Mädel sagt zu Junge, ich mag dich, aber ne, ich finde dich total nett und es liegt nicht an dir, aber es liegt mehr an mir und weißt du, und so Grenzen bauen und hey, lass uns einfach Freunde sein, weißt du. Oder eine Junge sagt dasselbe, du, ich mag dich und es liegt nicht, es ist genau dasselbe Leier. Dann bleibst du in der Friendzone. Und das kann geistlich auch passieren. Du bleibst in ein Friendzone. Du siehst Gott als dein Kumpel, der ist dein treuer Freund, der steht bei dir, der hört deine Gejammer an, der hört auch deine Gebete an. Das sind aber meistens, geht es um dich und deine Emotionen und der ist dein Kumpel. Und das ist er, der ist das. Aber wisst ihr was, ihr Lieben, er ist so viel mehr. Er ist so, so viel mehr. Und wenn wir Gott in die Tiefe mit dieser Persönlichkeit richtig kennenlernen wollen, dann müssen wir dahin, wo es manchmal sehr unangenehm ist für uns, zu erkennen, dass er heilig ist, dass er würdig ist, dass er viel größer ist, als was wir je erahnen, vorstellen oder denken können über ihn. Ab Vers 7, der Herr fuhr fort, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird und ich habe gehört, wie sie wegen ihrer Peiniger um Hilfe schreien und weiß, wie sehr sie leiden. Und deshalb bin ich herabgekommen, um mein Volk aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will sie aus Ägypten herausführen und in ein schönes und weltläufiges Land bringen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich gebe ihnen das Gebiet der vielen Iters. Ja, die Hilfeschreie der Israeliten sind zu mir gedrungen und ich habe gesehen, wie sehr die Ägypter sie quälen. Und darum mach dich auf den Weg. Ich sende dich zum Pharao, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, herausführst. Aber Mose entgegnete, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen? Wer bin ich schon? Und Gott ist nicht sauer mit diesem Antwort. Überhaupt nicht. Der reagiert sehr ähnlich so wie bei Gideon. Der hat Geduld und er zeigt Liebe. Und warum? Weil Mose für viel, 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 viel Jahren, sicherlich als seine Mama seine Hebamme war, hat erfahren, zu wem er gehört. Er hat gewusst, ich bin der Gott, der Abraham, Isaak. Deshalb hat er so reagiert, weil er das gecheckt hat. Er hat gedacht, boah, das ist der Gott, der mein Volk begleitet, führt und wo mein Volk an das glaubt. An diesem Gott glauben die. Aber was er nicht weiß, ist die Fähigkeit, was Gott alles machen kann in seinem Leben. Er lebt seit Jahren nicht mit seinem Volk. Jahren. Er lebt mit einem Midian-Priester. der zuteil auch am Baal opfert und glaubt. Überleg mal. Und dann kommt Gott und sagt, ich brauche dich zu Pharao zu schicken. Und Moses ist ganz natürlich, ich? Obwohl er eine Begegnung mit dem allmächtigen, allwissenden Gott hat, stellte diese Frage. Und ich frage euch heute Morgen, wie oft stellst du dem Frage? Ich? Das kann ich nicht. Da wird mir aber viel abverlangt jetzt. Weißt du, jetzt bin ich schon 54. Jetzt mache ich es ein bisschen langsamer. Weißt du, Gott? Nimm jemand anderen, der ist viel fähiger. Ist alles gut. Und obwohl wir lesen und erleben und hören, was Jesus alles verwirklicht hat, in anderen und sogar in deinem Leben, zugleich erkennen wir, wenn wir mit Gott in Berührung kommen, dass wir in diesem Augenblick nicht Gott sind. Und auf einmal Gott gibt einen Befehl oder er sagt was, was du tun sollst. Und du erkennst in dem Augenblick, oh, es ist zu groß. Als Mensch ist es zu groß. Aber Gott sagt, du bist fähig dazu. Aber das ist zu groß, weil plötzlich die Klarheit kommt, du bist Gott und ich bin es nicht. Wie sollen wir das dann schaffen? Und das liebe ich an Gott. Er will mit uns partnern und hat durch den neuen Bund mit Jesus Nähe geschaffen. Wisst ihr das? Gott war immer in Partnerschaft. Komm, wir machen einen Bund. Da machen wir einen Bund. Hier ist ein Bund. Das ist mein Bund mit euch. Bund bedeutet, ich bin so nah dran zu dir, du bist so nah dran zu mir. Das, was ich tue, das darfst du auch tun. Das ist, was Bund bedeutet eigentlich. Aber es war erfüllt mit Regeln, erfüllt mit Gesetzen. Und dann Gott schickt Jesus. Und was passiert, ist, dieser Bund wird so nah zu uns, so lebendig, so real, so tief und so innig. Und das war Gottes Absicht, dass wir sehen, wenn Gott in uns ist, dann können wir die Dinge verwirklichen und tun. Wer hat Glauben dafür heute Morgen? Sehr gut, ich bete für den anderen. Herr, schenkt den Glauben, Berge zu versetzen, zu sehen, was Gott schon längst in dir sieht, zu erkennen, wie Gott dich sieht. Das ist der erste Schritt. Ab Vers 12, Gott antwortete, ich werde dir beistehen. Und dies ist das Zeichen, an dem du erkennen wirst, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werde ihr mich an diesem Berg anbeten. Welcher Berg? Horeb. Anderes Wort für Horeb? Sinai. Okay, good, I said it right the first time. Horeb und Sinai. Interessant, Gott sagt es da. Und was passiert in Sinai? Mose und das Volk beten Gott an, erleben Gott an diesem Berg. Aber wir gehen ein Stück weiter. Und das ist der Hammer. Gott ist nicht nur bereit für die Begegnung jetzt gerade mit Mose. Der ist nicht bereit, dass er ausgesandt wird und gerufen wird, sondern Gott ist interessiert in Beziehungen. Und das gibt als kleiner Hinweis, werde mich an diesem Berg anbeten. Mose, wir, du und ich, wir werden zusammen die Gebote hier verwirklichen. Ich werde dir schreiben, du wirst Ja sagen und du zeigst es das Volk. Du wirst Zeit mit mir verbringen auf diesem Berg, Mose. Es wird intim sein. Du wirst mich sehen. Das ist diese Verheißung, der da drin steckt, in diesem Moment. Gott ist nicht nur, ich gebe dir einen Auftrag und wenn du fertig bist, dann komm wieder zu mir. Gott ist kontinuierlich interessiert an deinem Leben. Gott ist interessiert mit die kleine Herausforderung zu dem großen Herausforderung. Und wo ist er? Mittendrin mit dir. Mittendrin. Das beruhigt mich, fasziniert mich zugleich und erfüllt mich mit Bewunderung. Vers 13, doch Mose erwiderte, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie mich fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen dann sagen? Das ist eigentlich so ein niedlicher Moment wieder. Ja, ich erkenne, du bist der Gott, der Abraham, Isaac, ne? Aber wem soll ich wirklich, wer kommt? Lass uns jetzt persönlich werden. Wie heißt du denn? Damit jeder weiß, hey, du hast mich gesandt. Wie bist du drauf? Wer bist du? Weil in den Namen beinhaltet die Bedeutung. Versteht ihr das? Gott ist keiner, der ein Zufall gesagt hat, du heißt Sarah. Überraschung. Es hatte eine Bedeutung. Abraham zu Abraham hat eine Bedeutung. Gewicht ist in der Name. Wenn du hier heute Morgen sitzt, das ist echt ein Impuls jetzt gerade. Du sitzt hier heute Morgen, du denkst für dich, boah, warum hat meine Mama und meine Papa mir dieser blöde Name gegeben? Ich verstehe es nicht, ich mag es nicht. Dann ermutige ich dich, geh bitte in Gebet und sag Gott, was siehst du? Was siehst du? Und es wird dich so berühren. Ich fand meinen Namen schrecklich für lange Zeit, weil ich aufgewachsen bin in den Tropen und in England. Und diesen Namen Kerstin habe ich nicht so ausgedrückt. Ich habe ihm gesagt, ich heiße Kirsten. Sorry, what? Kirsten, what? Hä? Muss es immer wiederholen, weil es einfach außergewöhnlich war in der 70er Jahre, eine in den Tropen mit einem Namen so wie das. Bis ich erkannt habe, als ich Jesus kennengelernt habe, ihr sagt, Jesus, was bedeutet dieser Name eigentlich? Und der Abstammung, das finde ich der Hammer, kommt von Christian und Christine. Und das bedeutet Christus ähnlich. So heute in Quelltor hast du ein Christus ähnlich, zweite Christus ähnlich. Und viele Christus ähnlich. Das ist der Hammer. Und dann bin ich so dankbar dafür. Und ich habe Gott erlebt in meinem Namen und hat gesagt, wow, ich freue mich, ich heiße Kerstin. Woohoo! Und dann sagt er, geh nach Deutschland, dann macht er alles Sinn. Oh, erkennt, wo du bist und wo du gerade stehst. Aber wisst ihr was? Er weiß, wo du hingehen kannst. So erkennt dich, wo du gerade bist. Er weiß, wo du stehst. Aber er hat den Blick, wo du hingehen kannst. Das finde ich aufbauend. Gott ist nicht enttäuscht, dass wir ihn wenig kennen. Wisst ihr das? Der ist nicht enttäuscht davon. Der ist nicht herzzerreißend verletzt. Er geht nicht zu den Engeln und sagt, ich kenne mich immer noch nicht. Ich habe keine Ahnung, wer ich bin. Sondern ich glaube, Gott weint oder ist traurig aus einem Grund. Und der Grund ist für mich, ist, wenn du in Augenblicke erkennst, wer vor dir steht, und daraus sollen resultieren, dass du an ihn glaubst und ihn folgen sollst, und dann tust du es nicht, dann glaube ich, ist Gott enttäuscht. Wisst ihr, Gottes Erwartung ist nicht riesig groß in dem Sinn, sondern Gott hat eine Sehnsucht, wo er sagt, lern mich kennen, lern mich kennen. Aber wenn du mich kennenlernst, in Stückweite und Momente, dann leugne es nicht, mache es nicht kleiner als was es ist, sondern erkenne, dass ich da mittendrin bin. Folge mir nach. Folge mir nach. Vers 14, Gott antwortet, ich bin der, der da ist. Ich finde das so cool. Also sag denen, ich bin der da ist. Gut. Mama. Darum sagen den Israeliten, der ich bin da, hat mich zu euch gesandt. Und er fuhr fort, erkläre den Israeliten, der Herr, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat mich zu euch gesandt, denn das ist mein Name für alle Zeiten. So werden mich alle kommende Generationen nennen. Der, der da ist. Was für ein Name. Was haben die Israeliten gebraucht in Ägypten? Der, der da ist. Der, der da ist, hat dich nicht vergessen. Krass, oder? Der da ist, der ist da. In deiner ganzen Schlamassel, in deiner ganzen Trübsal, in deiner ganzen Arbeit, der so hart ist, die Ungerechtigkeit, die Boshaftigkeit, den Ziel zu töten, weil ihr euch vermehrt, aber der Gott, der da ist, ist da bei euch. Ich finde das der Hammer. So, Gott spricht zu ihm über seine Vorfahren und über seine Geschichte. Und ich möchte hier an dieser Stelle sagen, Gott wird mit dir reden über deine Geschichte, mit deinen Vorfahren. Er wird mit dir darüber reden. Da sind Momente, du musst Dinge abgeben. In meiner Familie haben viele gesagt, du bist wie die Tante so und so. Egal, wo ich hinkam, war ich wie die Tante so und so. Und ich kannte diese Tante nicht in frühen Jahren. Angeblich war sie hübsch und lustig. Als ich sie richtig kennengelernt habe, war sie Alkoholikerin und böse. Und dann kriegst du einen Stempel auf dich, du bist wie deine Tante so und so. Und ich habe gedacht, das hasse ich. Und weißt du was? Ich musste echt zu Gott gehen damit. Ich sagte, ich mag das nicht mehr. Ich mag diese Kostüm nicht, dass jemand versucht, immer wieder auf mich zu ziehen, der ich angeblich bin. Ich mag die Frau überhaupt nicht. Schau sie doch an. Warum ist sie so, wie sie ist? Und Gott hat mir Dinge gezeigt über sie. Und weißt du, was es tut? Es verändert dein Herz. Und ich habe gesagt, Herr, es tut mir leid, dass ich meine Tante nicht liebte. Und am Ende ihres Lebens durfte ich sie begleiten in Krankenhäuser. Durfte ich mit ihr beten. Und ich habe ihr gefragt, warum hast du mich ausgesucht? Und sie hat gesagt, Kerstin, weil du ehrlich bist, weil du in mein Gesicht manchmal bist, aber weil du mich liebst und ich habe Vertrauen. Ich kann es euch versprechen, wenn Gott spricht zu dir über deine Familie, höre bitte gut zu und lass dein Herz heilen, wiederherstellen, weil du kannst in der Zukunft eine Auswirkung haben, der du noch nicht kennst. Und du bist heilfroh, dass du durch die Prozesse durchgegangen bist. Weil in dem Moment, wo sie mich dringend gebraucht hat, weil sie am Sterben war, hätte ich ganz anders reagiert, wenn ich immer noch Zorn oder Ungunst oder Missgunst in mein Herz hatte gegen sie. Stattdessen konnte ich sie richtig begegnen mit Jesus. Und ich konnte Facetten sehen, dass dieser Mensch kostbar ist. That's a side story. Wenn Gott uns das Persönliche nicht anvertrauen kann, kann er uns auch nicht das Gemeinschaftliche nicht anvertrauen. Wenn Gott dir etwas anvertrauen will, dann will er immer tiefer gehen. So, er macht nicht nur für dich, nicht nur für deinen Freundeskreis, nicht nur für deine Bekanntschaft, nicht nur für deine Verwandtschaft. Es geht dann weiter. Es geht in Gemeinschaften, es geht in Kirchen, es geht in die Welt, es geht in deine Arbeit. Es geht und weiter und weiter und weiter. So, Mose reagiert auf das Persönliche mit Demut, weshalb Gott ihn die Gemeinschaft erleben lässt. Das heilige Feuer bringt dein Leben nicht durcheinander, sondern zeigt dir, wofür du lebst. Wisst ihr das? Ah, das ist mir zu viel. Nein, es zeigt dir, wofür du lebst. Das ist, was der Feuer macht in dem Augenblick. Lass dein Leben von heiligem Feuer durcheinander bringen heute Morgen. Der Herr spricht aus dem Feuer. Der hat nicht nur dem Feuer erzeugt, er sprach in den Feuer, war da in den Feuer. Vor der Beauftragung findet eine Reinigung von Alten statt. Und Gott sucht nicht jemanden, der seine eigene Dienst aufbaut, eigenes Werk, sondern jemanden, der einen Dienst berührt. Die Salbung liegt nicht nur auf der Botschaft, sondern auf der Partnerschaft, die im Geist stattfindet. Ich könnte heute Morgen hier stehen und ich könnte einfach predigen aus das Wort Gottes und es bringt Frucht. Aber wenn ich Zeit mit meinem Jesus verbringe, wenn ich frage, Heiliger Geist, wie siehst du diesen Sonntag, wie willst du es gestalten, dann kommt diese super Beziehung rein und wo Gott sich entfalten lassen darf und kann. Und nicht zu mir allein, sondern offenbart sich zu euch. Ihr kriegt die Offenbarung persönlich, wie Gott ist für euch, persönlich. Und deshalb ist diese Transformation so wichtig in unserem Leben. Christian wird jetzt kommen.
Wow, bin gerade ganz bewegt von deinen Worten. Hat mich nochmal echt auch getroffen, angespornt, ermutigt. Ich möchte eine Begebenheit erzählen vom Februar, wo wir in Reading waren. Und um da einzusteigen, muss ich im Oktober letzten Jahres anfangen. 16. Oktober, Donnerstag, sind wir ins Allgäu gefahren. Gerhard und Annette Kehl, die machen einmal im Jahr so 2 Tage, das heißt Upgrade. Das sind so verschiedene Leiter, die zusammenkommen. Dann waren wir eingeladen und dann kamen wir in den Gottesdienstsaal und dann hat das Team von der Gemeinde, von der Alpenchurch, wo Gerhard und Annette auch Pastoren sind, die haben so prophetische Postkarten vorbereitet. Die haben gebetet, haben auf Postkarten Eindrücke gegeben und die verteilt. Ich habe dann auch eine Postkarte genommen und auf der Postkarte stand sinngemäß drauf, ich habe sie leider nicht mehr, aber stand sinngemäß drauf, dass Gott möchte dich reinigen und heiligen. Er liebt dich sehr und möchte, dass du die ganze Fülle seines Segens erlebst und deswegen reinigt und heiligt er dich. Und habe ich das genommen und habe so gedacht, okay, krass, wow. Und dann saß ich auch so drin und habe so überlegt, okay Gott, was möchtest du bei mir reinigen? Und habe mich dann echt geprüft zu meinem Charakter, was ist in meinem Charakter, Chefs, oder wo mache ich Kompromisse? Wie bin ich in meiner Ehe und so? Und bin einfach so für mich so durchgegangen und so und habe dann eigentlich keine Antwort bekommen. Und dann sind wir am Samstag nach Hause gefahren, waren hier im Gottesdienst. Am Montag drauf waren wir nochmal im Allgäu, weil Oktober war recht voll. Wir waren da nochmal bei einem Training vom ICF. Und dann kamen wir aufs Zimmer und auf dem Zimmer lagen Karten. Und da war ein Vers drauf, der Herr, der Gott reinigt und heiligt dich. So, und genau. So ging es mir auch, wie es euch gerade geht. Ich sage das ja immer, wenn Gott in der Bibel zweimal was betont, dann ist was dran. Und ich habe es dann auch mit Kerstin geteilt, wir haben uns ausgetauscht. Und sie hat einfach gesagt, du bringst es einfach vor Gott und leg das vor ihn. Genau. Und dann kam aber nicht wirklich was. Ich habe so Feinjustierungen gemacht. Dann sind wir nach Reading im Februar gefahren. Und dort waren wir in so Häusern untergebracht. In den Häusern war auch so eine Schokolade, die sie ausgelegt haben für die Gäste. Da war eine Karte dabei. Die habe ich noch. Und auf der Karte stand, du empfängst den Eifer des Herrn. Psalm 69, Vers 10. Da dachte ich, oh, danke Gott. Ich weiß nicht, ob ich ein drittes Mal reinigen und heiligen gepackt hätte. Aber das fand ich gut. Und ich habe gedacht, ja, das brauche ich mehr. Und dann sind wir in diese 10 Tage reingegangen und unter der Woche hat der Richard Gordon gepredigt bei den Leitern schon, da waren so 150 Leiter mit der Gruppe dort und hat über diese Stelle aus Mose gesprochen auch schon. Und da war auch so ein Moment, wo er dann gesagt hat, hey, wenn da irgendwas ist, was zwischen dir und Gott ist und da ist Schmutz oder Dreck, ich glaube, manche von euch müssen ihre Schuhe ausziehen. Und dann waren tatsächlich Einzelne, haben angefangen, ihre Schuhe auszuziehen, vorne abzulegen, haben sich hingekniet, haben sich gedemütigt für Gott. Und ich saß drin und ich habe es so für mich nicht so gespürt und dachte, okay, gut, sind wir durch den Rest der Woche gegangen. Und die letzte Veranstaltung war ein Sonntagabend-Gottesdienst. Und hat dann Richard Gordon dieselbe Botschaft nochmal für die Gemeinde gepredigt. Die Botschaft, die Kerstin heute auch mitgeteilt hat. Und bewegt mich jetzt natürlich emotional. Und mittendrin in der Predigt, wir sind im großen Saal von Bethel, da gehen 1200 oder 1500 Leute rein, war gerappelt voll. Mittendrin zieht es mir so voll die Brust zusammen. Und er spricht so vorne. Und dann höre ich so, wie Gott sagt, Christian, du hast mich für zu gewöhnlich genommen. Und dann kommt so eine Sündenoffenbarung über mich. Vor 37 Jahren bekehrt, geistgetauft, Bibelschule, bin Pastor und so weiter. Und ich saß da und ich musste sagen, ja Gott, stimmt, ich habe dich für gewöhnlich genommen. Ich gebe dir nicht mehr den Respekt, der dir eigentlich gebührt. Da ist zu viel Friendzone und zu wenig Gottesfurcht. Also nicht, dass ich den Herrn nicht fürchte, aber die Waagschale war ungleich. Da habe ich so gedacht, boah, was mache ich jetzt damit und so. Und dann dachte ich als äußeres Zeichen, okay, jetzt nehme ich meine Schuhe. Dann habe ich meine Schuhe ausgezogen. Und dann habe ich die genommen. Die sind jetzt blau. Die anderen waren da silber. Und dann habe ich die genommen und habe die einfach so vorne hingestellt auf die Bühne und bin zurückgelaufen. Setzte mich hin und dachte so, okay, gut, Gott, bitte verzeih mir das, bitte vergib mir. Und dann sitze ich da und er spricht weiter und dann schnürt es mir die Brust wieder zusammen. Und dann sage ich, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich den Eindruck, dass Gott sagt, ich will nicht deine Schuhe, ich will dich. Und dann habe ich gesagt, okay, und dann bin ich nochmal aufgestanden, bin an die Bühne, habe mich hingekniet. Und durch das ist dann so eine Kettenreaktion entstanden. Und dann waren so 100-200 Leute, die auch Schuhe gebracht haben und sich hingekniet haben und haben dann die zweite Hälfte der Predigt einfach dort gekniet und Gott erlebt. Und danach ging dann auch einfach noch so ein Altarruf los. Und mich hat das einfach total bewegt. Und ich musste sagen, es war wie so ein brennenden Dornbusch-Erlebnis für mich. Und egal wie lange wir mit Gott gehen, egal wie tief wir mit Gott gehen, es gibt immer wieder Momente, wo er erscheint, wo das Feuer da ist. Und wie reagieren wir? Lassen wir es zu? Sagen wir, hier bin ich? Gehen wir in Handlung? Gehen wir in Aktion?
Christian hat das so nett gesagt, es war eine Kettenreaktion, aber es sind junge Männer auf ihn zugegangen nachher und haben gesagt, wenn ein Vater das machen kann, dann kann ich das auch. Und die sind vorgegangen, weil Christian entschieden hat, es ist egal, was Menschen denken. Ich gebe Gott nicht nur meine Schuhe, ich gebe Gott mir selber. Und junge Männer sind dann vorgegangen, als ein Vorbild vor ihm gegangen ist. Und heute Morgen möchte ich euch die Möglichkeit geben, legst du deine Schuhe ab? Bist du bereit, dein Gott anders zu begegnen und tiefer mit ihm zu gehen? Und ich sage das mit einem Aspekt, der ich letzten Dienstag, dem er so im Herz einfach immer wieder weg seit Monaten. Leben wir in Deutschland und lieben wir Deutschland so sehr, dass wir bereit sind, uns selbst zu geben? Meckern wir zu sehr über Deutschland? Zeigen wir die Finger, wo es alles mangelt? Oder lieben wir Deutschland so sehr, dass wir sehen Gott in Deutschland und was er tut, was er bewirken möchte durch dich und durch mich, durch eine wahrhaftige Deutsche und durch eine Ausländerin? Lieben wir Deutschland? Müssen wir ein Herz bekommen wieder für unser Land, in dem wir leben? Sehen wir und sehen wir Worte des Hoffnungs, des Glaubens und des Lebens oder kritisieren wir und beurteilen und sagen, es geht nur ab, Jesus kommt bald wieder. Das ist nicht der Botschaft, der Jesus gesandt hat auf diese Erde. Jesus kam und hat radikal Dinge geändert. Und ich sage nicht, dass er einverstanden ist mit allem, was er tut oder was die Politik oder Regierung tut. Versteh mich nicht falsch. Aber sitzt du dann da und sagst, Herr, höre die Gebete deines Dieners in diesem Augenblick. Und ich bete für die Politiker und das Regierung. Ich bete für meinen Chef und meine Chefin. Ich bete für meine Gemeinde. Ich bete für meine Kinder. Ich bete für meine Vater, meine Mama. Ich bete, Herr. Und nicht nur beten, sondern ich spreche Glauben hinein. Ich spreche dein Wort hinein. Worte, die eine Auswirkung haben. Worte, die etwas richtig verändert in dieser Landschaft. Wir brauchen ein geistliches Veränderung in unserer Landschaft. Sind wir bereit, das zu geben heute Morgen und zu sagen, Jesus, ich lege meine Schuhe ab als Symbol und ich beuge mich vor dir. Ich lege es ab, weil ich erkenne, dass das jetzt gerade ein brennender Buschmoment ist. Ein Feuermoment, wo Gott dich und dein Herz verzehren möchte auf eine gute Art und Weise. Jesus, wir legen das ab. Es sind so viele Schuhe hier vorne jetzt gerade und es ermutigt mich. Wir nehmen diese Erbe wieder an, dass du dieses Land liebst und dass du uns liebst und dass du mit uns etwas Großartiges bewirken möchtest. Vater, hier sind wir. Hier sind wir. Sende du uns in unsere Landschaft, in unsere Land persönlich, in unsere Dörfer, in unsere Stadt, zu unseren Nachbarn und Familien und Arbeitskollegen. Hier sind wir. Wir wollen nicht einen Augenblick der Berührung. Wir wollen Beziehung mit dir bauen. Wir wollen Beziehung mit dir haben. Wir wollen reagieren, wie Mose reagiert hat und sagt, ja, ich höre, ich höre. Und ich tue das, was du tust. Wenn du Zeit brauchst, einfach vor dem Kreuz zu beugen, dann mach das. Oder einfach, wo du bist, fühl dich frei. Gott ist im Raum, der ist nicht nur an der Kreuz. Aber während wir singen, entweder du kannst gerne einfach innig richtig Gott singen und zu ihm singen. Oder du kannst einfach beugen und sagen, hier bin ich. Und ich erlaube, dass du bewirkst, was du bewirken möchtest. Egal welcher Alter, egal welcher Zustand, hier bin ich, Herr.